ARD. Moin und willkommen zu einer neuen Folge. Heute startet in Hamburg und in zwei weiteren deutschen Modellregionen die elektronische Patientenakte. Und für Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist klar, das ist ein Tag für die Geschichtsbücher.
Der heutige Tag markiert den Beginn eines neuen Zeitalters. Der heutige Tag markiert eine neue Epoche.
Lauterbach hat vom größten Digitalisierungsprojekt in der Geschichte Deutschlands gesprochen. Und bei uns geht's gleich darum, was sich Hamburgs Ärztinnen und Ärzte jetzt davon versprechen und ob die Sicherheitslücken bei der elektronischen Patientenakte jetzt geschlossen sind. Dann hat ein Brandbrief der Hamburger Kita-Träger die Sozialbehörde erreicht und wir sprechen darüber, wo es in Hamburgs Kitas hakt. Zuerst aber haben wir die Ergebnisse aus einer repräsentativen Studie zur Bürgerschaftswahl für euch zusammengefasst. Ich bin Maike Nielsen und wir haben heute Mittwoch, den 15. Januar.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Am 2. März ist Bürgerschaftswahl und jetzt gibt's den neuesten Hamburg-Trend. Eins kann man demnach sicher sagen, ihr, die Menschen in der Stadt, interessiert euch sehr für die Wahl, noch mehr als vor 5 Jahren. Und wenn am kommenden Sonntag schon Bürgerschaftswahl wäre, dann könnten SPD und Grüne hier in Hamburg zusammen weiterregieren. So der Hamburg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag des NDR. Oliver Wuttke hat die repräsentative Studie bis in alle Einzelheiten gelesen. Wie sehen die Ergebnisse denn genau aus?
Tja, wir sind schon wahnsinnig dicht dran. Noch 6,5 Wochen bis zur Hamburg-Wahl. Und so wie es im Moment aussieht, herrscht hier in der Stadt wirklich keine Wechselstimmung. Schauen wir mal auf die konkreten Zahlen. Die SPD bleibt mit Abstand stärkste Kraft. Sie käme jetzt auf 31% und das ist noch ein Punkt mehr als bei unserer letzten Umfrage im November. Die Grünen auf Platz 2 mit 22%, die haben ebenfalls 1 Prozentpunkt dazugewonnen. An dritter Stelle die CDU, sie käme aktuell auf 17%, das heißt, sie verliert seit November 2 Punkte. Und das sind die 3 großen Parteien hier in der Stadt. Dann kommt die AfD, die liegt stabil bei 9%. Die Linke käme genau auf 5%, verliert 1 Punkt seit November. Und die anderen Parteien sind dann unter der 5%-Hürde. Und werden nicht in der Bürgerschaft vertreten, aber FDP und BSW schaffen es im Moment auf 4%, die FDP sogar noch 1% zugelegt. Da ist also das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Und wünschen sich die Menschen ein Regierungsbündnis, wie es jetzt gerade besteht, unter SPD-Führung?
Das scheint ziemlich danach auszusehen und dafür gibt es auch mehrere Gründe. Der SPD wird in vielen Bereichen eine große Kompetenz zugesprochen und Peter Tschentscher ist außerdem mit Abstand der beliebteste Kandidat für das Bürgermeisteramt. Und wenn man dann auch ganz direkt fragt, sagen 51%, wir wünschen uns weiter Rot-Grün. Rechnerisch wäre aber auch ein SPD-CDU-Senat denkbar, das finden 35% gut. Und ganz interessant, Melanie Leonard, die Co-Parteichefin der SPD, die schließt das nicht aus.
Ja, man muss 2 Sachen sagen. Wir haben eine ordentliche Zusammenarbeit mit den Grünen und überzeugen ja auch die meisten der Wählerinnen und Wähler. Das muss man schon sehen. Aber in diesen Zeiten ist es als demokratische Partei immer klug, nichts auszuschließen. Es gibt auch andere Dinge, die möglich sein müssen, wenn es drauf ankommt. Klar ist aber, wir haben hier einen Partner, mit dem wir ordentlich zusammenarbeiten und wir können uns das auch weiter vorstellen.
Ja, ich höre daraus, Rot-Grün ist wahrscheinlich, aber über eine Neuauflage dieses Bündnisses muss dann auch noch ordentlich verhandelt werden.
Und ich höre aus all dem, was du mir gerade sagst, dass die Hamburgerinnen und Hamburger großenteils mit der Arbeit des jetzigen Senats zufrieden sind.
Kann man genau so sagen, im Großen und Ganzen stimmt das. Die Zufriedenheit mit der Arbeit des Senats ist nicht ganz so hoch wie bei der Wahl vor 5 Jahren. Und gemessen am Wahlergebnis damals schneiden beide Regierungsparteien noch deutlich schlechter ab. Aber trotzdem überwiegt die Zustimmung. 52% in Hamburg sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Senatsarbeit. 42% sehen das anders. Und das sind schon ganz gute Noten. Nur in einem einzigen Bundesland, nämlich bei unseren Nachbarn in Schleswig-Holstein, schneiden die Regierungen im Augenblick besser ab. Was aber auffällt, die Regierungsleistung der Grünen wird deutlich kritischer gesehen als die der SPD. Auch bei vielen Sachthemen werden die Sozialdemokraten als kompetenter angesehen und die Grünen, die punkten nur bei Klima und Umwelt und knapp übrigens auch bei Verkehr. Da will Parteichefin Marianne Blumenthal jetzt im Wahlkampf noch nachlegen.
geht auch darum, in einer Stadt wie Hamburg auch wirklich zu zeigen, wie kann das Leben in dieser Stadt bezahlbar bleiben. Genau da, wo die Menschen auch gerade sorgenvoll in die Zukunft blicken, da auch Antworten zu liefern. Und dass wir positiv in die Zukunft blicken, auch als gesamte Stadt, und aufzeigen, wir sind die Zukunftspartei.
Ja, Zukunftsorientierung, das ist eine Sache, da liegen die Grünen jetzt schon ziemlich weit vorn.
Du warst ja heute auch im Rathaus, um mit all den Menschen zu sprechen, die wir hier hören. Die CDU wollte ja eigentlich einen Dreikampf zwischen den Parteien um die Führung in der Stadt. Jetzt kriegen sie nur 17% laut Umfrage. Was machen die damit?
Weiterkämpfen. Dennis Thiering, der Spitzenkandidat der CDU, der glaubt, dass er das Ruder noch rumreißen kann und bis zum Wahltag wieder zuliegt. Seine Bekanntheit als Spitzenkandidat, die ist schon mal gewachsen. Und auch bei den Inhalten kann die CDU Boden gut machen, glaubt Thiering.
Wir setzen als CDU auf die Themen, die den Menschen am meisten unter den Nägeln brennt. Das ist das Thema Sicherheit, das ist das Thema Verkehr und das ist das Thema Wirtschaft. Dort haben wir durch die Bank weg überall starke Kompetenzwerte. Und deshalb werden wir gucken, mit unseren Ideen für mehr Sicherheit, einen fließenden Verkehr und eine starke Wirtschaft ein gutes Angebot zu machen. Und dann bin ich guten Mutes, dass wir am Ende des Tages auch ein starkes Ergebnis einfahren.
Ja, sagt sich so, aber der Wahlkampf steckt ja auch noch in den Kinderschuhen, sagt Thiering. Und die Plakatkampagnen haben noch nicht mal angefangen. Er sieht also gute Chancen, noch zu Grünen und SPD aufzuschließen.
Danke, Oliver Wuttke. Und die Zahlen aus der Stadt, die haben wir euch in der NDR Hamburg-App aufbereitet. Da haben wir die Ergebnisse auch nach Alter, Geschlecht, Bildung und Parteianhängerschaft aufbereitet. Da lohnt sich auf jeden Fall nochmal einen Blick reinzuwerfen. Ich schätze mal, dass ihr so wie ich einen Brief von eurer Krankenkasse bekommen habt, um euch vorzuwarnen, denn heute geht die elektronische Patientenakte an den Start. Zumindest testweise bei uns in Hamburg und auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen, weil wir die Modellregionen in Deutschland sind. In der digitalen Akte stehen dann alle unsere Gesundheitsinformationen gebündelt, also zum Beispiel Laborbefunde und Diagnosen. Ziel ist es dann, dass unsere Hausarztpraxis schnell sieht, welche Medikamente eine andere Arztpraxis verschrieben hat. Es geht also um eine bessere Vernetzung. Einsehen kann man die Akte übrigens in seiner Krankenkassen-App auf dem Handy. Habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, aber soll klappen. Jörn Strelapol hat sich damit beschäftigt. Was sagen denn Hamburger Ärztinnen und Ärzte zu dem Pilotprojekt?
Die hoffen vor allem darauf, dass die elektronische Patientenakte nicht noch mehr Arbeit für sie bedeutet. Denn künftig müssen die Ärztinnen und Ärzte zwei digitale Akten im Blick haben. Einmal die eigene Akte, die sie über ihre Patienten anlegen und die in der Praxissoftware gespeichert ist. Und dann die elektronische Patientenakte, in der auch die Gesundheitsdaten stehen, die aus anderen Arztpraxen oder Krankenhäusern kommen. Im besten Fall aber bekommen Ärztinnen und Ärzte ein besseres Gesamtbild von ihren Patienten.
Nun hoffe ich aber mal, dass nicht auch noch andere ein besseres Gesamtbild von mir bekommen, indem sie meine Akte hacken. Denn der Chaos Computer Club hat ja Sicherheitslücken nachgewiesen. Sind die jetzt behoben?
Für Hamburg ist das tatsächlich der Fall. Das hat mir der hamburgische Datenschutzbeauftragte gesagt. Das ist aber eine sehr aufwendige Lösung, die da gefunden wurde, weil nämlich alle beteiligten Arztpraxen noch einmal in einer extra Liste eingetragen wurden und nur Praxen von dieser Liste Zugriff auf die Daten haben. Für ganz Deutschland würde diese Lösung wahrscheinlich zu aufwendig sein. Da wird wohl also noch etwas dran gearbeitet werden. Und ich vermute mal, dass der Chaos Computer Club weiter einen sehr genauen Blick auf die elektronische Gesundheitsakte werfen wird.
Danke, Jörn, für die Infos. Also, heute startet die elektronische Patientenakte auch in unserer Modellregion Hamburg. Wenn das erfolgreich läuft, soll sie bundesweit zum Einsatz kommen. Das wäre dann frühestens nach etwa 4 Wochen, heißt es vom Gesundheitsministerium. Wenn ihr Kinder im Kita-Alter habt, dann habt ihr vielleicht auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass es in vielen Hamburger Kitas rumort. Etwa 80 gemeinnützige Kita-Träger fordern mehr Geld, damit sie eine verlässliche Betreuung anbieten können. Und ja, deswegen haben sie jetzt auch einen offenen Brandbrief an die Hamburger Sozialbehörde geschrieben. Annalena Ehle hat mit allen Seiten gesprochen. Was genau bemängeln die Kita-Träger denn? Also geht es einfach nur darum, dass sie besser finanziell ausgestattet werden?
Tatsächlich schon, ja. Das Hauptproblem ist wohl wirklich, dass in den Kitas für ganz viele Bereiche zu wenig Geld da ist und die Kosten nicht gedeckt werden können. Es ist ja alles teurer geworden, Strom, Lebensmittel und so weiter. Und nach Angaben der Kita-Träger ist einfach zu wenig Geld da, zum Beispiel für das Personal, auch für Vertretungen in Urlaubs- oder Krankheitsfällen. Und das hat dann natürlich auch Konsequenzen, wenn es zu wenig Personal gibt, wie mir Silke Lausen, die Geschäftsführerin der Kita Kleine Nordlichter in Bramfeld, bestätigt hat.
Also in der Vergangenheit oder auch jetzt ist es so, dass bei Ausfall von Personal durch Krankheit, durch Urlaub, dann wir zum Teil eben auch die Betreuungszeiten einschränken müssen, weil wir gar nicht genug Personal haben, um die Anzahl an Kindern betreuen zu können. Das hat ja auch was mit Aufsichtspflicht zu tun, dass wir eben hier sicherstellen, dass den Kindern nichts passiert. Und das können wir dann mit dem wenigen Personal, was dann noch vorhanden ist, gar nicht gewährleisten.
Ja, das war tatsächlich in der Kita meiner Kinder auch schon so. Also da war häufig morgens die Situation, dass es hieß, heute müssen die Kinder bis 13.30 Uhr abgeholt werden, weil es keinen Spätdienst gibt. Und dann steht man da, wenn man eigentlich bis 15 Uhr oder länger arbeiten muss und hat irgendwie ein Problem. Oder auch, dass es halt wirklich Notbetreuung gab, ne? Also und auch ja immer noch gibt, gerade so in den Wintermonaten, wenn viele krank sind, dann durfte man teilweise an einigen Tagen die Kinder nicht bringen, ne? Und ist dann darauf angewiesen, dass die Großeltern die Kinder betreuen oder muss sich krank melden. Oder, ne? Also das war schon damals ein Problem und ist es offenbar immer noch.
Was würde denn passieren, wenn die Einrichtungen jetzt nicht mehr Geld bekommen?
Also in dem Brief steht, dass Insolvenzen von Trägern und Schließungen von Einrichtungen drohen. In der Kita von Silke Lausen steht eine Schließung wohl zum Glück nicht bevor, aber die Lage sieht halt irgendwie auch nicht richtig gut aus.
Wir haben auch tatsächlich in den letzten Jahren Minus eingefahren, haben aber noch ein paar Rücklagen auch, an die wir jetzt ran müssen. Das geht natürlich zu Kosten von gegebenenfalls neuen Fenstern, die wir eigentlich mal einbauen lassen müssten. Also es wirklich geht's dann in die laufenden Kosten und unsere Rücklagen werden dadurch eben aufgebraucht.
Ja, ist natürlich auch nicht gut, wenn dann beispielsweise keine Reparaturarbeiten mehr durchgeführt werden können. Insgesamt soll die Situation aber eben vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr belastend sein, weil viele einfach am Limit sind. Und ich habe auch mit einer Erzieherin gesprochen, die noch ganz jung ist, Anfang 20. Die hat nach ihrer Ausbildung jetzt erst so 2 Jahre im normalen Kita-Betrieb sozusagen gearbeitet. Und die sagt, sie kann einfach nicht mehr, weil sie ganz oft fast alleine dasteht und einfach ständig sich Leute krank melden und sie selbst auch oft krank ist, einfach kaputt ist und ja, die macht den Beruf jetzt einfach nicht mehr und studiert tatsächlich Grundschullehramt, weil sie ja einfach ziemlich kaputt ist und auch generell ist der fehlende Nachwuchs eben auch ein Problem. Das hat mir auch Silke Lausen nochmal gesagt.
So wie es läuft im Moment, ist der Erzieherberuf auch nicht mehr attraktiv genug, sodass auch Nachwuchskräfte fehlen. Jetzt gehen ja auch gerade in den Kitas, ne, die Boomer-Generation in Rente und diese ganzen Stellen eben auch nachzubesetzen, das wird auch immer schwieriger.
Kann ich tatsächlich auch nachvollziehen. Was sagt die Sozialbehörde denn?
Ja, die Sozialbehörde möchte den Brief nicht kommentieren, denn der Senat kommentiert generell keine offenen Briefe. Das hat mir Wolfgang Arnold von der Sozialbehörde gesagt. Allerdings ist die Behörde wohl auch laufend in Gesprächen mit den Kita-Trägern und Verbänden. Außerdem hat die Sozialbehörde auch nochmal darauf hingewiesen, dass Hamburg umfassend in die Kindertagesbetreuung investiert. Insgesamt gibt die Stadt laut Behörde jährlich mehr als 1,2 Milliarden Euro für die Kindertagesbetreuung aus. Erst im September vergangenen Jahres seien nach Verhandlungen mit den Kita-Verbänden auch weitere 93 Millionen Euro bereitgestellt worden. Aber dieses Geld reicht laut der Kita-Träger eben nicht aus.
Da gehen ja irgendwie zwei Positionen völlig auseinander, ne? Setzen sich denn Kita-Träger und die Sozialbehörde nochmal an einen Tisch?
Dazu wollte die Sozialbehörde irgendwie nicht so richtig was sagen, hat sich da so ein bisschen bedeckt gehalten, aber ja, durch die Blume klang schon so ein bisschen durch, dass es da bestimmt nochmal Gespräche geben wird.
Dankeschön, Annalena Ehle. Wir verfolgen das Thema weiter. Das war's von uns heute. Bleibt mir nur noch Geburtstagsgrüße an die Hamburger Sängerin Zoe Wies zu senden. 23 Jahre alt wird sie heute und sie hat es mit ihrer superschönen Stimme in die US Late Night Show von James Corden geschafft.
For the first time on US television, please welcome the incredible Zoe Wies.
Early in the morning, I still get a little bit nervous.
Das war bestimmt ein toller Moment für sie. Gerade mal 18 Jahre alt war sie da.
War so aufregend, das war so exciting für mich. Weil das war das erste Mal im US-TV und das war einfach nur, das war... Ja, mehr geht nicht.
Mehr geht immer. Happy Birthday, Zoe. Und ich fahre jetzt nach Hause, bisschen Musik hören. Musik vertreibt die Dunkelheit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.